Ja, beim Eingang sind die Rallye ja schon von einem Haas begrüßt worden und die Kinder haben ein Schokoeili bekommen. Falls jemand von euch das verpasst hat, könnt ihr auch nachher noch eins holen. Aber ich denke, die meisten haben sicher eins bekommen. Und ja, beides, sowohl Schokoeili als auch der Haas, verknüpfen wir automatisch mit Ostern. Und sicher hat der eine oder andere von euch Erwachsenen, sicher von den Kindern, auch einen Schoki-Osterhaas bekommen. Vielleicht hätten die ein oder andere auch schon ganz aufgegessen, wer weiß. Sehr cool, ja. Also, mein hat auch nicht bis jetzt überlebt, muss ich zugeben. Ist sehr fein gewesen. Und ja, der Haas, der gehört doch einfach zu Ostern dazu. Und darum würde ich sagen, holen wir doch den Osterhaas auch auf die Bühne. Er ist irgendwo da im Saal. Geht ihn doch mal suchen und zeigen ihm den Weg auf die Bühne. Noch zu, suchen denn. Wo ist er recht? Ja, ich würde sagen, ihr habt ihn verwünscht, he? So gut, sehr cool.
Da ist mir eine schöne Suppe eingebrockt.
Ja. Ich glaube, wir erkennt ihn als Osterhaas, gell? Ja, jetzt haben wir ja da vorne einen richtigen Experten. Und darum würde ich doch gerade mal fragen, wieso haben eigentlich Hasen so grosse Ohren? Kannst du uns das mal verraten, Osterhaas?
Ja, das ist ja ganz klar. Also, wir müssen mit unseren grossen Ohren Geräusche aus grosser Entfernung können hören. Und vor allem besonders in den Ostern, wenn so viele Leute überall um Eier suchen sind. Also da muss ich natürlich dann schon genug früher hören, dass ich dann fort bin. Aber jetzt heute hat es mir eben dummerweise nicht gelernt.
Ja, es sind doch ein bisschen viele Kinder, die dich da gesucht haben. Aber es ist cool, bist jetzt da vorne. Und jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Der Osterhaas wird uns dann die richtige Antwort sagen. Aber zuerst dürft ihr noch schätzen, wie gross war der grösste Schoki-Osterhaas, der je produziert worden ist? Was denkt ihr? Einfach sagen. Zwei? Mehr? Ja.
1,25
Meter. Was würdest du sagen? 2,30 Meter, ja.
10 Meter.
10 Meter? Ja, das ist vielleicht doch ein bisschen viel. Ich bin mal gespannt, was der Osterhaas sagt. Wie gross war er?
Ja, 5,2 Meter. Mein Grossvater.
Genau, ihr seht hier ein Bild. Das ist also ein wirklich grosser Schoki-Osterhaas mit 5,2 Meter. Und jetzt habe ich eine letzte Frage an dich, Osterhaas. Welche Musik hören eigentlich Osterhasen am liebsten?
Oh, das ist ganz klar. Hip, hopp.
Sehr gut, ja, das passt doch wunderbar. Ja, und Kinder, jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Wisst ihr eigentlich noch von einem anderen Tier, das auch sehr gut zu Ostern passt, nebst dem Osterhaas? Ja. Das Lamm, genau. Und wisst ihr was? Da im Saal hat es auch ein Osterlamm. Auch das dürft ihr jetzt suchen und auf die Bühne bringen. Sehr schnell gefunden worden. Ja, sehr cool sind ihr zwei jetzt da vorne. Und es ist ja so, der Osterhaas ist uns allen sicher bekannter als ein Osterlamm. Aber eigentlich passt das Osterlamm viel besser zu Ostern als der Haas. Es ist so, ein Lamm war ein typisches Opfertier. Und damals für das Volk Israel war klar, ein Lamm ist ein Tier, das man Gott als Opfer darbringt. Für Menschen zur Zeit von Jesus war das auch klar. Und es war so, dass tagtäglich Lämmer geopfert worden sind. Und jeder Israelit, der etwas Falsches gemacht hat, der hat ein Lamm geopfert. Und das Lamm ist dann gestorben anstelle von demjenigen, der schuldig geworden ist. Aber all die geopferten Lämmer, sie haben die Sünde nicht wirklich können tilgen von den Menschen. Sie haben sie nicht wirklich können wegnehmen. Sondern all die Lämmer und das ganze Opfersystem, das es dort mal gegeben hat, das war eigentlich ein Hinweis gewesen. Eine Vorausschau auf das eine Lamm, das eines Tages wird kommen und wo dann tatsächlich die Sünde der Menschen wird tragen. Und das eine Lamm, das ist eben Jesus Christus. Und so ist ein Lamm ein Bild für Jesus Christus. Darum ist es eigentlich so viel passender für Ostern als der Haas. Und wir werden uns darum ab jetzt mit dem Osterlamm befassen. Das, wofür das Osterlamm steht, ist viel wichtiger als das, wofür der Osterhaas steht. Und darum würde ich sagen, fort mit dem Haas. Fort mit dir. So, das Lamm soll doch im Mittelpunkt sein und nicht der Haas. Ja, wo Jesus Christus im Jahr 27 nach Christus dem Johannes dem Täufer begegnet ist, da hat Johannes der Täufer gerufen, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Und so hat Johannes der Täufer schon am Anfang vom öffentlichen Wirken von Jesus vorausgesagt, was am Karfreitag wird geschehen. Er hat gerufen, dass Jesus die Sünde der Menschen wird wegnehmen. Und er hat Jesus als Lamm Gottes bezeichnet. Jesus ist das Lamm Gottes. Gott selber hat seinen Sohn für uns auf die Erde geschickt. Und Johannes der Täufer hat mit dieser Bezeichnung von Jesus deutlich gemacht, dass Jesus für die Schuld der Menschen wird geopfert werden. Weil eben für seine Zuhörer ist absolut klar gewesen, wenn er Jesus als Lamm bezeichnet, dann bedeutet das nichts Gutes. Dann bedeutet, dass Jesus wird sterben. Jesus soll geopfert werden. Und tatsächlich hat Jesus am Karfreitag sein Leben für uns gegeben. Jesus hat sein Leben als Opfer für uns gegeben, damit wir können von unseren Sünden, von unserer Schuld befreit werden und mit Gott versöhnt werden. Und das Osterlamm gehört darum zu Ostern, weil Jesus, das Lamm Gottes, sein Leben für uns gegeben hat. Für dich und mich. Und es waren nicht Nägel, die Jesus am Kreuz gehebt haben, sondern die Liebe. Es war die Liebe Gottes zu dir. Und im letzten Buch der Bibel, dort heisst es über Jesus, allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehört alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Also der Vers zeigt, es geht um Jesus. Jesus wird in diesem Vers angebetet, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und auch heute an Ostern soll es darum nicht um irgendeinen Has gehen, sondern um Jesus. Und dafür steht eben ein Osterlamm. Lassen wir uns doch nicht ablenken vom Kommerz und vom Märli, vom eierbringenden Has, sondern fokussieren wir uns auf den, was wirklich geht, nämlich auf Jesus. Er ist das Lamm, das für uns geopfert worden ist. Dafür steht das Osterlamm. Danke dir, Deborah, fürs Mitmachen. Du darfst jetzt auch zu den anderen sitzen. Wir sehen sie auch hier an der Deko noch, so das Bild vom Lamm, vom Osterlamm, wo wir uns damit befassen wollen. Und mit Jesus, für den das Bild steht. Und über das Lamm Gottes, also über Jesus, schreibt der Petrus: Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Der Petrus schrieb da, was Jesus an Karfreitag gemacht hat. Und das ist der Grund, warum das Jesus eben alle Macht und alle Reichtum gehört, wie sie in der Offenbarung steht. Weil Jesus für uns geopfert worden ist. Und das ist heute für dich und mich, für uns alle, genauso relevant, wie es das dazumal war. Weil wenn wir den Vers hier lesen, dann stellt sich die Frage, gilt das denn auch für mich? Hat das Lamm Gottes auch deine Schuld getragen? Hat Jesus Christus am Kreuz auch deine Schuld getragen? Hast du in Jesus ein neues Leben und willst jetzt, wie es der Petrus da schreibt, so leben, wie es Gott gefällt? Und mit diesen Fragen ist der Karfreitag nicht einfach ein schöner, freier Tag, sondern wird für dich und mich absolut relevant. Trägst du deine Schuld noch selber? Spürst du die Last nicht zu genügen? Oder fragst du dich, was ist eigentlich überhaupt der Sinn vom Leben? Und Petrus schreibt uns da, dass wir unsere Schuld nicht mehr selber tragen müssen, weil sie Jesus am Kreuz getragen hat. Und wenn wir an Jesus glauben, dann befreit er uns von dieser Last. Und das bringt auch das Bild da vorne so wunderbar zum Ausdruck. Wir müssen unsere Last, unsere Schuld nicht mehr selber tragen, weil Jesus unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Wenn wir an Jesus glauben, dann hilft er uns auch dabei, ein sinnvolles Leben zu führen. Nämlich ein Leben, das Gott ehrt. Haben Sie vielleicht gemerkt, bis jetzt habe ich vor allem über Karfreitag geredet, obwohl heute ja Ostersonntag ist. Aber ich glaube, Karfreitag und Ostersonntag, die gehören so eng zusammen. Darum ist es wichtig, mit dem Karfreitag zu starten und dann so zum Ostersonntag zu kommen. Und jetzt möchte ich den Fokus mehr auf Ostersonntag legen. Bei der Begrüßung hat uns ja der Markus zugesprochen, er ist auferstanden. Und wir haben geantwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die grossartige Freudenbotschaft vom Ostersonntag. Nach Karfreitag war nicht einfach Schluss gewesen. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern, um das geht es am Ostersonntag, er ist auferstanden. Und darum feiern wir Karfreitag und Ostern, weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist und am dritten Tag vom Tod auferstanden ist, weil Jesus lebt. Jesus lebt und wir haben allen Grund zum Feiern. Kommt, feiert ihn, haben wir gesungen. Ja, wir wollen Jesus feiern, weil er hat den Tod besiegt. Jesus lebt. Und zum Ostersonntag gibt es einen Brauch, noch einen anderen Brauch, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und zwar ist das Osterlachen. Beim Osterlachen geht es darum, dass der Pastor am Ostersonntag einen Witz erzählt. Als ich von diesem Brauch gehört habe, habe ich gedacht, mal, das mache ich doch. Das ist doch cool, lassen wir den Brauch wieder aufleben. Weil schließlich hat uns Gott auch den Humor geschenkt und das Osterfest gibt uns definitiv genug Anlass, um auch lachen, zum fröhlich sein. Und ich habe noch ein Zitat gefunden. Der Atheist, der Friedrich Nietzsche, hat einmal gesagt, wenn die Christen nur etwas erlöster schauten, würden auch mehr an die Erlösung glauben. Also wenn Christen ein bisschen erlöster reinschauen würden, vielleicht ein bisschen erlöster durch die Welt gehen, dann würden auch mehr an die Erlösung glauben. Und der Satz tut weh, aber ich glaube, da ist etwas Wahres dran an diesem Satz. Ein bisschen mehr sichtbare Freude würde uns Christen, glaube ich, nicht schaden. Und vielleicht kann ich ja mit dem Osterwitz, den ich euch jetzt erzähle, beim einen oder anderen für ein Lachen sorgen. Am Tag nach der Kreuzigung von Jesus sind sich der Josef von Arimathea und der Hohepriester Kaiphas begegnet. Und der Josef, das war der, wo Jesus sein Grab zur Verfügung gestellt hat. Die beiden sind auf dem Weg zum Tempel in Jerusalem und sie kommen ins Gespräch miteinander. Und ziemlich schnell wird klar, der Kaiphas, der ist sehr verärgert. Und er schimpft, er sagt zum Josef, wie hast du nur dem Jesus, dem Galiläer, dem Gotteslästerer, können dein eigenes Grab zur Verfügung stellen? Das ist eine Schande. Der Josef reagiert ziemlich gelassen und sagt, reg dich nicht so auf, Kaiphas, es ist doch nur für ein Wochenende. Ja, es ist tatsächlich so. Die Leute hätten eigentlich können wissen, dass Jesus wird auferstehen. Er hat seinen Jüngern nämlich mehrfach angekündigt. Jesus hat ihnen gesagt, wir müssen nach Jerusalem gehen und dort werde ich getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Und obwohl Jesus das so klar angekündigt hat, haben sogar die engsten Jünger zuerst nicht geglaubt. Sie haben zuerst von den Engeln hören oder das leere Grab sehen oder den auferstandenen Jesus selber sehen oder sogar anlangen, damit sie es geglaubt haben. Und sind ein paar Frauen am Ostermorgen zum Grab von Jesus gegangen. Der Markus hat es vorhin auch schon kurz angetönt im Spiel. Und sie wollten den Leichnam von Jesus mit gut schmeckendem Öl salben. Das war so Brauch gewesen. Die Frauen sind davon ausgegangen, dass Jesus noch dort ist, am Ostersonntag, am Morgen. Sie sind früh gegangen, haben ihn salben. Aber zu ihrer grossen Verwunderung war das Grab leer. Und es sind dann zwei Engel zu ihnen gekommen und haben ihnen erklärt, respektive haben sie zuerst gefragt, warum suchen ihr denn den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht da. Er ist nicht mehr da. Nein, er ist auferstanden. Denkt doch dran, was er euch da zumal in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Und da haben sich die Frauen dann an das Wort von Jesus erinnert. Wenn also sogar die ersten Christen zuerst an die Auferstehung von Jesus zweifelt haben, wie sollen denn wir heute glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Ein guter Grund dafür ist, dass die Auferstehung von Jesus sehr gut belegt ist. Seine Jünger haben die Auferstehung von Jesus bezeugt und 10 von ihnen sind darum getötet worden. Also wenn sie den auferstandenen Jesus nicht wirklich gesehen hätten, dann wären sie sicher nicht bereit gewesen, für ihre Lüge zu sterben. Und es hat noch weitere Augenzeugen gegeben. Nicht nur die 10 Jünger. Nein, der Paulus hat der Gemeinde in Korinth geschrieben: Jesus wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Also mehr als 500 Menschen haben Jesus nach seiner Auferstehung zur gleichen Zeit gesehen. Und viele von ihnen haben noch gelebt, wo der Paulus das geschrieben hat. Wäre es nicht die Wahrheit gewesen, hätten wir das sehr einfach herausfinden können. Aber es ist die Wahrheit gewesen. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und zu dem Schluss ist auch der Cold Case-Ermittler, der J. Warner Welles, gekommen. Er hat sich intensiv mit der Auferstehung von Jesus befasst. Und er schreibt: Nach meiner Erfahrung sind Verschwörungen sehr schwer aufrechtzuerhalten. Weil die Voraussetzung ist eine möglichst kleine Anzahl von Verschwörern und hervorragende Kommunikation untereinander, eine enge Bindung, am besten familiär, so wie es eigentlich nur dann gegeben ist, eben, wenn Verwandte miteinander irgendeine Verschwörung aushecken, und noch ein Minimum von äußerem Druck. Aber kein von diesen Faktoren trifft auf die Jünger zu. 11 Verschwörer sind definitiv zu viel. Und es ist auch so, dass es weitaus ja noch mehr gewesen sind. Der Paulus redet von 500 Augenzeugen, wo viele davon noch gelebt haben, wo der Paulus das schreibt. Und was auch noch dazu kommt, sie hätten die Verschwörung über einen viel zu langen Zeitraum aufrechterhalten müssen. Sie sind ohne Kommunikationsmittel gewesen, verstreut von Nordafrika bis nach Indien. Und sie konnten nicht wissen, ob sie längst jemand von den anderen im Stich gelassen hat und etwas anderes erzählt hat. Und der Druck auf sie war gewaltig von den Verfolgern. Stellt euch mal vor, Kinder, du und jemand anders, zum Beispiel dein Bruder, deine Schwester oder ein Kollege, ihr spielt bei dir zuhause in der Stube verbotenerweise mit einem Ball. Ihr schmeißt einander hin und her und es ist eigentlich mega cool, obwohl ihr wisst, ihr dürftet das eigentlich nicht. Und dann plötzlich macht es clear. Und ihr seht, wie der Böllen und die Scherben vom Tisch fallen. Jetzt hat der Ball doch tatsächlich die teure Vase getroffen. Was macht ihr jetzt? Was erzählt ihr jetzt deinen Eltern? Sagt ihr, ja, wir haben es gemacht, hätten nicht dürfen. Und dann kommt drin, wir haben ja das Büssi. Ja komm, wir geben doch einfach dem Büssi die Schuld. Das macht ja eh ab und zu mal seich. Wir sagen einfach, das Büssi ist es gewesen. Ihr erzählt das also den Eltern, das Büssi ist es gewesen. Und sie schauen ein bisschen skeptisch, weil die Scherben sind schon recht weit verteilt. Aber sie glauben so einmal, wir sind davon gekommen. Aber am nächsten Tag fragen die Eltern euch separat: Wie ist denn das genau gewesen? Und jetzt stellt sich die Frage, was erzählst du jetzt? Und schaffst du es, die genau gleiche Geschichte zu erzählen wie der andere? Jetzt fragst du dich, ja, sind die Eltern echt schon misstrauisch geworden? Wissen sie es echt schon lange, dass gar nicht das Büssi war, sondern mir? Hat mein Kollege vielleicht schon die Wahrheit erzählt? Also ihr merkt, so eine Lüge, auch wenn es eine einfache Lüge ist, ist vielleicht gar nicht mehr so einfach aufrecht zu erhalten. Nur schon mit zwei, die dann den Tag später nur noch die gleiche Geschichte erzählen, damit man es glaubt. Und wie viel schwieriger wäre es also für die Jünger von Jesus gewesen, zum Geschichte von der Auferstehung aufrechterhalten, wenn es nicht wirklich wahrhaftig so passiert wäre? Ja, sie sind bei ihrer Geschichte geblieben, weil sie die Wahrheit erzählt haben. Genau so ist es gewesen. Jesus ist wirklich auferstanden und das haben die Jünger von Jesus auch bis zu ihrem Tod so bezeugt. Die Jünger haben gewusst, was sie gesehen und gehört haben. Und das haben sie dann auch bezeugt. Es ist wahr, Jesus ist auferstanden und das ist Grund zu grosser Freude. Freu dich, weil Jesus ist auferstanden. Nimm das mit bitte vom heutigen Morgen von dieser Predigt. Wir haben grosse Freude, weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus lebt. Jesus hat über sich selber gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und seine Auferstehung bestätigt die krasse Aussage, die er da über sich selber macht. Seine Auferstehung bestätigt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Weil wäre er nicht auferstanden, dann hätte er ja seine Jünger angelogen, als er ihnen mehrfach seine Auferstehung angekündigt hatte. Wenn das so wäre, müsste man uns fragen, wo hat Jesus denn sonst noch gelogen? Aber weil Jesus wirklich auferstanden ist, wissen wir, dass diese Aussage da, was Jesus sonst gesagt hat, wahr ist. Es ist wahr, er ist tatsächlich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt von sich, er ist der Weg. Er ist der Weg zu Gott. Er ist der Weg zur Versöhnung mit Gott. Er ist der Weg, auf dem wir sollen gehen. Bist du auf dem Weg? Keine eigenen Anstrengungen, keine guten Werke und kein anderer Weg führen zu Gott als nur Jesus. Nur das Vertrauen auf Jesus und auf sein Erlösungswerk am Kreuz führt uns in Gemeinschaft mit Gott. Alle anderen Wege, die Jesus ausklammert, werden sich schlussendlich als Sackgasse erweisen. Aber Jesus ist der Weg, der zum Leben führt. Jesus ist der Weg zu Gott. Und Jesus ist die Wahrheit. Jesus sagt nicht nur die Wahrheit, sondern er ist die Wahrheit in Person. Dass es eine allgemeingültige, die Zeit überdauernde Wahrheit gibt, das wird ja heute in unserer Gesellschaft sehr bezweifelt. Viele probieren, ihre eigene Wahrheit zu erschaffen. Sicher haben wir auch schon mal so eine Aussage gehört. Das ist deine Wahrheit. Hauptsache, es stimmt für dich. Wenn es dir hilft, das ist doch schön. Aber ich habe eine andere Wahrheit. Vielleicht sind uns so Aussagen auch schon mal begegnet. Das ist typisch für unsere Zeit. Aber das führt zu einer Welt voller Widersprüche. Einfaches Beispiel. Von zwei Menschen, wo der eine sagt, Jesus ist wahrhaftig auferstanden, er ist der Sohn Gottes. Und jemand anderes sagt, Jesus hat es schon gegeben, er war einfach ein guter Mensch. Er hat viel Gutes zu tun, aber er ist nicht Gott. Von diesen beiden können nicht beide Recht haben. Es kann nicht beides die Wahrheit sein. Und so gibt es viele andere ähnliche Situationen, wo man merkt, nein, das führt zu nichts. Es führt zu Widersprüchen. Es muss doch irgendwo eine Wahrheit geben, die wirklich wahr ist, die wirklich stimmt. Und Jesus hat eben den Anspruch von sich selber, dass er sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit, die alle Zeit überdauert und wo in allen Lebenslagen und für alle Gesellschaftsformen gültig ist. Und darum können wir auch zu 100% auf Jesus vertrauen, auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Er wird uns nie anlügen, er wird uns nie in die Irre führen, uns nicht den falschen Weg leiten, sondern er wird uns zum wahren Leben führen. Er meint es gut mit uns. Und die Tatsache, dass eben Jesus wahrhaftig auferstanden ist, bestätigt uns, dass er die Wahrheit ist und dass er die Wahrheit gesagt hat. Und Jesus ist das Leben. Er zeigt uns nicht nur das Leben, sondern er ist das Leben. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Jeder, der sich ein bisschen mit Biologie auskennt, der weiß, nur Leben kann Leben hervorbringen. Ich kann nicht einfach einen Stein nehmen, irgendetwas Lebloses und erwarten, dass ich irgendwie hervorrufen kann, dass plötzlich Leben entsteht. Sondern Leben kann nur durch Leben entstehen. Und Gott hat die Welt können erschaffen, weil er selber ein Leben ist. Und wenn jemand meint, dass er ohne Jesus das bessere Leben hätte, dann mag das zwar kurzfristig durchaus so aussehen, aber schlussendlich wird er nicht das Leben, sondern den Tod finden. Weil das wahre Leben finden wir nur bei Jesus. Er ist das Leben. Und wer das wahre Leben hat, wer Jesus hat, der muss sich nicht mehr vor dem Tod fürchten. Weil Jesus hat am Karfreitag, am Kreuz, den Tod überwunden. Und durch Ostersonntag, durch seine Auferstehung, darf man wissen, jawohl, den Tod hat Jesus nicht im Grab halten können. Weil Jesus hat den Tod besiegt. Und wer Jesus hat, der kann auch trotz Schwierigkeiten mit Freude erfüllt sein. Nämlich mit der Freude, die Jesus uns schenkt. Mit der Freude an Jesus. Jesus gibt uns das Leben. Schon jetzt und erst recht in Ewigkeit. Wer Jesus glaubt, darf ewig leben. Und auch diese Aussage von Jesus wird eben durch seine Auferstehung am Ostermorgen bestätigt. Jesus hat den Tod besiegt. Jesus lebt. Jesus ist das Leben. Dass Jesus das Leben ist und Leben gibt, das habe ich ja selber in meinem Leben schon mehrfach erfahren. Und ich weiß, dass er mir mindestens 3 Mal auch das Leben gerettet hat. Vielleicht noch viel mehr, wo ich es gar nicht gemerkt habe. Als Teenager, da wollte ich mir das Leben nehmen. Aber Gott hat mich daran gehindert. Ich konnte es nicht können. Und Gott hat mir Menschen in mein Umfeld, in mein Leben hineingestellt, die mir geholfen haben in dieser Situation, die für mich da waren. Und ich bin überzeugt, das war Jesus, der mir hier geholfen hat. Und 2012 wäre ich beim Windsurfen fast ertrunken. Und ziemlich genau 2 Jahre später, 2014, hat mich fast ein Felssturz verwünscht. Und ich habe einfach in beiden Situationen zu Jesus geschrauen. Und er hat mich daraus herausgeführt, hat mich gerettet, hat mein Leben erhalten. Und was noch viel entscheidender ist, Jesus hat mir durch den Glauben an ihn das ewige Leben geschenkt, wo die Welt überdauert. Und sicher gibt es auch in eurem Leben Situationen, wo wir schon merken, da haben wir Bewahrung erlebt. Ja, Gott hat unser Leben in seiner Hand. Er entscheidet, wenn es anfängt, und er entscheidet auch, wenn es aufhört. Und wenn wir an Jesus glauben, dürfen wir wissen, es ist nicht einfach fertig, wenn wir einmal die Welt verlassen, sondern auch wir dürfen dann ihn in Ewigkeit sehen. Ihm gegenüberstehen. Ihn, den wir im Moment noch nicht sehen, aber dann werden wir sehen. Jesus ist das Leben und er hat unser Leben in seiner Hand. Dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, das ist zentral für unser Leben und auch für unsere Beziehung zu Gott. Die ersten beiden Menschen, sie haben in ihrer Beziehung zu Gott ein dreifaches Vorrecht gehabt, ein Privileg. Sie haben direkt die Gemeinschaft mit Gott gehabt. Sie haben Gott kennt und so die Wahrheit kennt, die von Gott ausgeht. Und sie haben geistliches Leben gehabt und sie haben nicht gewusst, was der Tod ist. Hat es noch nicht gegeben. Aber obwohl sie alles gehabt hätten, sind sie Gott ungehorsam geworden. Sie haben gemeint, wir wissen es besser als Gott. Und darum haben sie das Vorrecht verloren. Sie haben das Paradies müssen verlassen, weil sie sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und haben die Vorrechte verloren. Statt der Gemeinschaft mit Gott zu geniessen, haben sie jetzt Entfremdung von ihm erlebt. Statt die Wahrheit zu kennen, sind sie der Lüge und dem Irrtum verfallen. Und statt das Leben zu besitzen, haben sie den Tod kennengelernt. Und das ist unser menschlicher Zustand. Wir sind von Gott entfremdet, kennen die Wahrheit nicht und sind zum geistlichen und schlussendlich auch zum körperlichen Tod verurteilt. Aber Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und mit dieser Aussage gibt Jesus uns eine göttliche Antwort auf unser Problem, das wir Menschen haben. Und zwar auf allen 3 Ebenen. Jesus ist der Weg zur Versöhnung mit Gott. Jesus ist die Wahrheit, die wieder an die Stelle von Lüge und Irrtum tritt. Und Jesus ist das Leben, das den Tod überwindet. Und mit dem nachfolgenden Satz macht Jesus deutlich, dass die Aussage allein auf ihn zutrifft. Der komplette Vers lautet nämlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Das ist der Absolutheitsanspruch vom christlichen Glauben. Es sind nicht irgendwelche Menschen, die den Anspruch aufstellen, sondern es ist Jesus selber. Und dass Jesus das da so klar sagt, das hat nichts mit Intoleranz zu tun, sondern mit Liebe. Es wäre nämlich völlig lieblos, wenn Jesus uns Menschen im Ungewissen darüber lassen würde, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Und das habe ich auch vorhin schon mit dem Bild hier aufgezeigt. Jesus ist der einzige Weg, der wirklich zu Gott führt und der nicht in einer Sackgasse endet. Das haben aber viele Menschen vor 2000 Jahren nicht hören. Und auch heute tun sich viele Menschen damit schwer und bezeichnen uns Christen als intolerant, wenn wir den Absolutheitsanspruch von Jesus vertreten. Aber es ändert nichts daran, dass Jesus die Wahrheit ist und dass er die Wahrheit gesagt hat. Er ist der einzige Weg zu Gott. Und wenn wir das erkannt haben, wenn wir das glauben, dann wäre es absolut lieblos von uns, wenn wir das unseren Mitmenschen nicht auch so würden erzählen. Es gibt einen Weg zu Gott. Und der Weg ist Jesus. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus weist nicht einfach nur den Weg zu der Brücke, sondern er ist die Brücke selber. Er ist der Weg. Er sagt nicht nur, schaut, so kommen wir zu Gott, sondern er selber ist der Weg zu Gott. Und es wird auf dem Bild sehr deutlich, damit wir zu Gott kommen können, müssen wir aktiv unser Vertrauen auf Jesus setzen. So wie es die Frau hier in diesem Bild macht, sie setzt ihren Fuß auf den Weg, auf die Brücke. Sie setzt ihr Vertrauen auf Jesus. An Jesus zu glauben, das bedeutet, dass wir auch entsprechend handeln. Dass wir ihm vertrauen. Und wer ihm vertraut, der wird auch erleben, dass Jesus dass die Brücke ist, die dreht, die verhebt. Durch Jesus kommen wir ans Ziel. Bist du auf dem Weg? Bist du auf dieser Brücke? Jesus ist ans Kreuz gegangen, um dir und mir den Weg möglich zu machen. Und alles, was du noch tun musst, ist deinen Fuß auf den Weg setzen. Du kannst Gott in einem einfachen Gebet sagen, dass du ihm dankbar bist, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, für dich ans Kreuz ist und dass er den Tod besiegt hat und du verstanden bist. Du kannst Gott sagen, dass es dir leid tut, dass du bisher ohne ihn gelebt hast und dass du ab jetzt mit ihm leben willst. Dass du an Jesus glaubst. Du kannst das Gott in einem einfachen Gebet sagen. Und wenn du das machst, dann setzest du sozusagen deinen Fuß auf die Brücke. Du gehst auf den Weg. Du hast den ersten Schritt auf dem Weg mit dem Leben mit Jesus. So fängt das Leben mit Jesus an. Und es wird schlussendlich in der Ewigkeit bei Gott zum Ziel kommen. Mach den Schritt. Am besten gerade heute. Es ist das Beste, was ein Mensch tun kann, dass er sein Vertrauen auf Jesus setzt. Mit seiner Auferstehung, mit Ostern, beweist Jesus, dass er wahrhaftig der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Darum setz dein Vertrauen auf Jesus. Geh auf seinem Weg und du wirst ans Ziel kommen. Vertrau auf seine Wahrheit und du wirst nicht in die Irre gehen. Leg dein Leben in seine Hände und er wird immer bei dir sein und dir das ewige Leben schenken. Halleluja! Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Jesus ist mit uns. Er ist unter uns. Und darüber werden wir uns immer wieder und ganz besonders heute am Ostersonntag freuen. Jesus ist unser Grund zur Freude. Amen.